Skandal, Manipulation, eine Farce, ein Experiment, das missglückt ist. Die Adjektive und die Beschreibungen zum Monaco Grand Prix waren zahlreich und allesamt wenig schmeichelhaft. Natürlich sprechen wir in dieser Episode ausführlich über, die Highlights des Monaco Grand Prix 2025 und müssen natürlich ausgiebig darüber sprechen, wie wir das Rennen, den Rennverlauf und letztendlich natürlich das Experiment gesehen haben mit den zwei Boxenstops. Von Manipulation war die Rede, das haben einige Teams und Fahrer sogar selbst so betitelt. Wir sprechen natürlich auch über George Russell, der da mit einer ganzen Menge Wut im Bauch gefahren ist und ein relativ desaströses Wochenende hingelegt hat in Mercedes. Wir sprechen aber auch über die gute Leistung der Racing Bulls, natürlich der Williams. Esteban Ocon war auch definitiv ein Highlight und wir haben tatsächlich wieder Hilfe dabei von Caro von Overcut F1. Also es ist eine ganze Menge drin in dieser Folge. Lass uns loslegen.
Yes. Ja, und bevor wir mal die ganzen Skandale und Manipulationen und die ganzen Vorwürfe, die da aufgekeimt sind, reingehen, möchte ich mal ganz kurz noch ein Wort zu Charles Leclerc, dem Lokalmatadoren verlieren, der war ja auch wieder super dabei, war ein Lichtblick für Ferrari. Hamilton ist ja ein bisschen weiter hinten rumgegurkt, war dann schon deutlicher Abstand und Charles Leclerc hat das wirklich tipptopp gemacht, hätte mit ein bisschen mehr Fortune sogar gewinnen können, aber zumindest mal fürs Podium hat es am Ende gereicht. War eine super Leistung von ihm, deswegen habe ich heute auch mal meinen Ferrari-Hoodie an. Und das war aber natürlich nicht das Highlight, sondern dann eher die ganzen Geschichten drumherum, das Taktieren und Dave, das hat ja vor allem seinen Grund aufgrund dieser Regeländerung, die haben wir ja und alle eigentlich Formel 1-Kanäle im Voraus auch schon sehr, sehr ausführlich besprochen und thematisiert. Also die zwei Pflichtboxenstops, die sollten ein bisschen mehr das Ganze durcheinander wirbeln, weniger für Taktieren sorgen und es, finde ich, ist schon deutlich besser gewesen als die letzten zwei Jahre, als dann wirklich einfach nur so eine Art Festprozessionszug war durch das Fürstentum, aber so kann man es natürlich auch nicht machen. Wir können später noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, aber eins will ich vorweg schicken, wenn das, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn das nächstes Jahr wieder so in die Richtung läuft und nicht behoben werden kann, wenn man da keine Lösung findet, dann wird es schwierig, da den Monaco Grand Prix ernst zu nehmen. Also ich kann mich damit anfreunden, dass das ganze Ding ein Ausreißerrennen so oder so ist, was es auch schon immer war, wo halt überholmanövertechnisch sehr, sehr wenig geht, gerade mit neuen großen Autos. Aber solche Geschichten will ich da eigentlich nicht sehen, denn wenn sogar Fahrer dann selbst irgendwie das Wort Manipulation in den Mund nehmen, dann läuft was in die ganz, ganz falsche Richtung. Es war ja auch als Zuschauer ziemlich frustrierend, dann plötzlich diese Geschichten zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, ich schoss ja immer auf Englisch, auf Deutsch hat dann irgendwann das Kommentatoren-Duo auf Sky Deutschland dann gemerkt, dass Liam Lawson, die Red Bull haben ja mit diesem Taktieren angefangen, dann hat es Williams Racing übernommen. Racing Bulls meine ich, klar.
Wichtiger Unterschied.
Auch RB, aber nicht Red Bull, sondern Racing Bulls natürlich. Ja. Liam Lawson, der ist ja dann recht langsam unterwegs gewesen, hat das Feld für Hatscher aufgehalten. Erst sind die davon ausgegangen, okay, der kann halt nicht schneller. Ist ja auch immer schwierig einzuschätzen, ne? Also zwischenzeitlich war es ja dann auch so, und da gehen wir auch gleich noch drauf ein, dass Bortoleto, der dann recht früh in die Box gegangen ist, notgedrungenermaßen dann plötzlich deutlich die schnellsten Runden gefahren ist.
Oh ja.
Mehrere Sekunden schneller als der Neueste, der vorne in der Spitze rumgeturnt ist. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, also das ist allerhöchstes Management, das da vorne betrieben wird, von McLaren-Kameraden. Und hinten, wenn man Gas gibt, dann ist man sofort wieder dran. Gut, und das hat dann eben zur Folge gehabt, dass dann die Racing Bulls sich gesagt haben, okay, der liebe Liam Lawson, der hält jetzt alle hinter ihm auf, damit der Hatcher da vorne eine riesen Lücke aufreißen kann und dann einfach ganz bequem in die Box geht und dann auf der gleichen Position da rauskommt. Und Williams hat es gesehen und hat sich gedacht, wenn wir das auch so machen, dann fahren wir beide in die Punkte mit unseren beiden Autos, und so ist dann gekommen und alle, die dahinter waren, die waren die Gelackmeierten. Und Russell hat ja diesen Prozessionszug dann über lange Strecken angeführt und ist dann auch irgendwann zum Schluss gekommen, jetzt strecke ich die Regeln mal. War leider nicht ganz so lucky. Ja, wie hast du denn das Ganze gesehen?
Es war zäh. Ja, insgesamt war es eine zähe Geschichte. Aber ich muss sagen, die Regeländerung hat insofern was gebracht, als dass man immer das Gefühl hatte, es kann jetzt was passieren, ja. Mhm. Nachdem man wusste, alle müssen zweimal stoppen. Yuki Tsunoda war zum Beispiel einer, der hat in der ersten Runde gleich gestoppt. Das waren einige Piloten, vier insgesamt. Ja. Sein Kollege Max Verstappen hat in der allerletzten Runde gestoppt und dazwischen gab es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wann und wie man die ganzen Stopps legt. Ja, es hat dann leider trotzdem nicht zu einem wirklichen Spektakel geführt. Das muss man natürlich ganz offen so ansprechen. Es war ein Versuch, es war ein Experiment. Ich denke, alle sind sich einig. Wir hier, ihr als Community, glaube ich auch, was man bisher so gelesen hat in der Kommentarspalte unter unserem aktuellen Video. Schon auch alle Experten, alle Fahrer sehen es eigentlich genau so, dass das Ding einfach nicht besser wurde durch zwei Stopps. Ja. Max Verstappen hat sich dann auch hämisch geäußert natürlich. Vielleicht probieren wir es nächstes Jahr mit vier Stopps, hat er dann gesagt. Und natürlich bringt das alles nichts. Er hat es dann auch mit Mario Kart verglichen, ob man nicht anfängt, hier Bananen durch die Gegend zu werfen. Und am Ende hat er aber schon ernst gesagt, so, man kann ja einfach keine Rennen fahren. Da ist es egal, ob man einen Stopp macht, zwei oder zehn. Es wird am Ende immer auf das Gleiche hinauslaufen, weil man eben nicht überholen kann. Ja? Er hat selber gesagt, also Max Verstappen nochmal, ja, er ist da gegen Ende des Rennens mit komplett verbrauchten Reifen vorne rumgefahren und niemand konnte ihm irgendwas anhaben, niemand konnte ihn überholen. Und er hat dann noch gesagt, wahrscheinlich würde ein Formel-1-Auto auf dieser Strecke auch gegen ein Formel-2-Auto alt aussehen und könnte auch das nicht überholen. Man hat es dann auch ein bisschen gesehen, als Max Verstappen dann in der letzten Runde in die Box abgebogen ist. Lando Norris hat dann nochmal ein Statement gesetzt und sich einfach mal in einer Runde über 3 Sekunden von Charles Leclerc abgesetzt. Also die Pace wäre eigentlich da gewesen, ja, aber alle managen darum, fahren langsam oder kommen eben nicht vorbei. Es war die alte Leier in Monaco, ja. Aber irgendwie gehört es dazu, ja. Hast du ja ausführlich schon gesagt, ich kann auch gerne mal meine Meinung kundtun zu der ganzen Geschichte. Wir alle freuen uns ja immer so auf den Qualifying Samstag in Monaco und das ist ein ganz besonderes Spektakel und die Autos da total am Limit zu sehen, ist eine super Geschichte. Ja, es ist auch so, aber das ist auch nur so, weil alle wissen, dass mit einer guten Positionierung im Qualifying oder mit der Pole eben das Rennen dann schon ja zu einem großen Teil entschieden ist, ja, für den Piloten. Deswegen geben die ja wirklich alle jedes Prozentpünktchen an Leistung, die sie halt haben, ja, und versuchen da die bestmögliche Runde in den Asphalt zu knallen, weil sie genau wissen, das ist eigentlich mehr als die halbe Miete in Monaco. Ich finde, das kann man akzeptieren. Ja, wir haben das früher akzeptiert, als es 14, 15 oder 17 Rennen im Jahr gab irgendwie. Da hatten wir einige so Outlier, sage ich mal. Ja, Monza und Hockenheim waren die Outlier, weil da alle Autos mit ganz flachen Flügeln oder fast ohne Flügel gefahren sind. Das waren absolute Highspeed-Rennen und Monaco war immer das genaue Gegenteil. Ja, maximaler Anpressdruck, alle hauen alles an Abtrieb drauf, was sie haben und jeder weiß, dass man de facto nicht überholen kann, wenn nicht irgendwas total Verrücktes passiert. Aber es liegt halt immer in der Luft, dass doch was passieren kann. Ja, es muss ja nur ein winziger Fehler passieren und schon kann alles in die Binsen gehen. Das haben wir jetzt auch am Sonntag gesehen. Es gab ja durchaus einige Fehlerchen. Sprechen wir sicher vielleicht heute noch drüber, allerspätestens in den Fahrernoten. Ja. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, kurz Abo dalassen, ist immer eine gute Idee. Ja, aber wir haben ja angekündigt, wir haben einen Gast und auch der hat eine Meinung dazu. Ich würde mal vorschlagen, wir zeigen euch jetzt mal, was der gute Kevo zu sagen hat zum Monaco Grand Prix.
Alright, Freunde, erstmal vielen Dank an die Jungs von dem Kreisfahren, dass ich hier wieder meinen Senf dazugeben darf. Ja, war kein Spektakel am Sonntag, aber es war auch zu erwarten. Trotz der zwei Pflichtstops haben wir das gleiche Spiel gesehen wie sonst auch. Vielleicht sogar noch schlimmer mit den Team Games bei Williams und V-Carb. GG an der Stelle von meiner Seite. Einfach clever gemacht. Beide Teams, beide Fahrer damit in die Punkte geholt. Mercedes dagegen sah ziemlich schlecht aus. War da so ein bisschen im Hintertreffen durch diese Strategie. Aber gut gemacht. Und ich muss sagen, ich finde, wir sollten alle unsere Erwartungen an den Monaco-Sonntag so ein bisschen zurückschrauben. Denn ganz ehrlich, es war nie anders. Der Monaco-Sonntag war nie so wichtig wie der Samstag. Freunde, wir haben 24 Rennen mittlerweile in der Formel 1 pro Saison. Ist es wirklich so schlimm, wenn ein Rennen davon der Samstag entscheidet über den Sieger oder mehr oder weniger entscheidet über den Sieger als der Sonntag? Aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht ist es völlig okay. Da ist halt einfach der Samstag wichtiger, das Highlight des Wochenendes. Man muss so ein bisschen die Erwartungen für den Sonntag zurückschrauben. zurückstufen, meiner Meinung nach. Wenn man aber wirklich eine Lösung dafür finden will, für das bessere Racing in Monaco, weil mit diesen großen Autos geht es einfach nicht, gibt es meiner Meinung nach nur eine Lösung. Entfernt die Schikane nach dem Tunnel. Macht daraus eine lange DRS-Gerade. Die Kurve danach, die Linkskurve, könnte man auch ein bisschen umbauen, indem man den Anbremspunkt deutlich härter macht, nicht mehr so flüssig macht, wie sie jetzt ist, sondern sowas wie eine 90-Grad-Kurve, wie in Baku zum Beispiel, dort einführt, wo man dann auch wirklich Side-to-Side eventuell durch diese Kurve durch kann, die Strecke breiter machen kann, 90 Grad, und schon hast du eine Überholmöglichkeit. Also, das wäre aus meiner Sicht die einzige Lösung, die es gibt. Ansonsten sollten wir alle unsere Erwartungen so ein bisschen hinten anstellen. Lando Norris, muss man sagen, hat die Nerven behalten, hat das Ding gewonnen. Von der Pole aus, nach dem Verbremser in Turn 1, danach eigentlich souverän sein Ding gemacht. Am Ende noch mal ein bisschen Spannung aufgekommen durch den Versuch von Verstappen, ihn so ein bisschen unter Druck zu setzen durch Charles Leclerc dahinter. Hat am Ende nicht geklappt. War ein guter Gamble von Verstappen. Ich meine, die Lücke war groß genug, und wäre eine rote Flagge am Ende rausgekommen, hätte er das Ding auf einmal gewonnen. Also, alles versucht. Trotzdem, der Monaco Grand Prix am Sonntag, wie zu erwarten war, nicht das große Highlight. Dafür der Samstag im Quali aber umso geiler gewesen.
Ja, und ich würde sagen, Kevo, da gebe ich dir absolut recht. Also, wie
Wir
Dave
sind
das,
uns einig, ne?
Ja, wie Dave auch schon vorhin gesagt hat, also es ist ja jetzt nichts Neues, dass Monaco eben dieser Ausreißer ist. Was relativ neu ist und was das auch in den letzten Jahren einfach so blutleer gemacht hat, ist halt, dass die Autos so wahnsinnig groß geworden sind und es wirklich kaum mehr möglich oder eigentlich gar keine Möglichkeiten mehr gibt zu überholen. Ich kann mich noch erinnern, dass vor 2 Jahren, glaube ich, ausgerechnet Lance Stroll hat ein paar Manöver gezeigt, tatsächlich, wo er vorbeigegangen ist. Das war ganz lustig, aber das ist natürlich dann auch die absolute Seltenheit. Und ich finde es einen sehr interessanten Vorschlag, den ich so auch tatsächlich noch nicht gehört habe von Kevo, da die Hafenschikane rauszunehmen, die DRS-Zone verlängern und dann halt die Kurve danach einfach schärfer zu machen, dass man da wirklich abbremsen muss, vielleicht dann nebeneinander reinfahren kann und dass da mehr Fights gibt. Das wäre wahrscheinlich die minimalinvasive Lösung. Finde ich tatsächlich einen super interessanten Gedanken. Auf der anderen Seite, DRS im Tunnel ist ja aus Sicherheitsgründen ja auch schon bisher nicht erlaubt.
War aber mal erlaubt früher tatsächlich.
Ja, hat man dann aber wieder rückgängig gemacht und es müsste dann eigentlich so laufen, wahrscheinlich, wenn man es jetzt im Einklang mit den aktuellen Richtlinien macht, dass es erst nach dem Tunnel dann geöffnet wird und dann ist das auch schon wieder relativ kurz. Also ich finde das alles relativ, also ich finde es eine grundsätzlich super Idee, wird wahrscheinlich aber auch alles nicht so leicht sein. Und was anderes, was jetzt zum Beispiel Nick Heidfeld, ein paar andere haben es ja auch gesagt, vorgeschlagen hat, ist eine Joker-Runde. Das ist wie bei den, ich weiß nicht, bei welchen Rennserien das es überall gibt, aber dass du halt eine alternative Streckenroute hast und dann entweder ist dann die Runde länger oder kürzer. Dann darfst du das eine bestimmte Anzahl von, Meilen darfst du das halt machen im Rennen und kannst dann darüber halt dir einen Vorteil verschaffen. Und wenn du das strategisch klug einsetzt, dann kannst du dann halt zu bestimmten Zeiten dann halt vorbeigehen an Leuten, die dich eigentlich ausbremsen wollen. Das würde sicherlich die Sache lösen, aber ich weiß nicht, ob ich es sehen will. Das ist halt nichts, was irgendwie aus der Historie der Formel 1 gewachsen ist. Korrigiert mich gerne, wenn es das schon mal gab. Also meines Wissens nicht in der Formel 1, und ich fände das auch sehr seltsam. Das ist für mich so eine Geschichte, die erinnert mich an so manche Regeländerungen im modernen Fußball, die mir nicht mehr gefallen, und bin da vielleicht zu sehr Traditionalist. Ich habe auch in den Social Media Kommentaren gesehen, dass manche Leute die Idee ziemlich cool finden. Ich persönlich finde sie ehrlich gesagt relativ schrecklich, und für mich wäre die Lösung eigentlich, so wie es Kevo gesagt hat, eine alternative Route finden, um die Strecke, um den Überholpunkt anzureichern. Und zwar über einen, wo wirklich was geht, safe was geht, dass da halt einfach das alles im Keim erstickt wird, was da an Taktiererei irgendwie gemacht wird. Man müsste halt die Autos nochmal deutlich kleiner bekommen. Nächstes Jahr werden sie ja etwas kleiner. Ob das dann ausreicht, muss man sehen. Werden dann immer noch größer sein als in den 90ern. Also sie müssten wahrscheinlich so auf Formel 2 Niveau dann sein, damit man wirklich ordentliche Rennaction haben kann.
Formel 2 wird aber auch nicht wirklich überholt, also sind wir mal ehrlich. Ja. Wenn wir realistisch sind, gibt es 2 Optionen. Entweder man kickt Monaco aus dem Kalender, auch das ist eine Lösung, die wird von vielen durchaus favorisiert. Oder wir schlucken die Kröte einfach und so, wie Kevo akzeptieren. Gesagt hat. Ja. Genau, wir akzeptieren einfach, dass dieses eine Rennen halt anders besonders ist. Ja, es ist ja immer noch ein geiles Spektakel trotzdem. Ne, es ist eine absolut einmalige Kulisse. Es ist auch was, was diesen Adelshauch da angeht, stehe ich per se überhaupt nicht drauf. Aber irgendwie gehört es zu Monaco dazu und Monaco gehört genau damit irgendwie doch in den Formel-1-Kalender. Der Vertrag geht aktuell ohnehin bis 2031, also so lange müssen wir sowieso damit leben. Ich bin auch eher dafür, dass man dann nicht zu viel zu künstlich rumdoktert dran. Wenn man ehrlich ist, es wird kein Rennen werden, wo man viel Überhol-Action sieht. Das wird nie passieren. Und das muss es auch gar nicht. Ja, es gab in der Vergangenheit der Formel 1 ja durchaus auch sehr spannende Rennen, wo wenig überholt wurde. Es gab im Umkehrschluss aber auch Rennen, wo super viel überholt wurde und niemand erinnert sich dran, weil alle Überholmanöver austauschbar waren. DRS auf, einfach vorbei. Oder Sandford vor wenigen Jahren, als es so geregnet hat, da gab es ja auch die allermeisten Überholmanöver ever, aber naja, die waren halt dadurch bedingt, dass einige Piloten auf Intermediates waren, auf Trockenreifen. Dann war die Strecke mal nass, mal trocken, hier und da. War ein geiles Rennen, war spannend, aber sicher nicht aufgrund der Anzahl der Überholmanöver. Ja, also da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Ich denke, so Levels dürfen wir da auch sein, was die Meinung angeht. Wir haben aber auch euch gefragt nach eurer Meinung und da würde ich ganz gerne noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben euch vor dem Rennwochenende oder vor dem Rennen schon gefragt, was ihr denn denkt, wie viele Piloten am Ende der ersten Runde an die Box kommen. Und tatsächlich, die Mehrheit hat sich für 0 bis 5 Piloten entschieden, nämlich 48% von euch. Und so war es ja dann auch. Also es kamen 4 Piloten tatsächlich am Ende der ersten Runde rein. Tsunoda, Gasly, Bortoleto war es und, wer war es denn noch? Jetzt habe ich vergessen. Bärmann, Olli Bärmann, ganz genau. Und wie du schon vorhin gesagt hast, ne, der hat einen langsamen Boxenstopp, fuhr dann in so einer Lücke rum und war 3,5 Sekunden schneller als die Spitze. Also ziemlich cooles Ding.
Bortoleto, Ja.
Ja. Bärmann war es.
Bärmann war es, ja.
Der Bärmann ist so schnell gefahren, genau. Auf jeden Fall lag die Mehrheit von euch da ganz richtig. Und wir haben euch auch natürlich nach dem Rennen gefragt, wie es euch denn gefallen hat. Und eine überwältigende Mehrheit, 62%, also fast 2/3, haben gesagt, ja, geht so, war jetzt auch nicht besser als früher mit den 2 Boxenstops, ja. Immerhin mehr als ein Viertel, 26% haben gesagt, das war richtig mies, also zu chaotisch, zu unübersichtlich und ja, den Gedanken kann ich durchaus teilen. 9% fanden es klasse, also immerhin, 9% ist ja auch nicht ganz wenig. Die fanden das Rennen gut mit 2 Pflichtboxenstops und ja, 2% haben uns dann ihre Meinung in den Kommentaren gegeigt und das dürft ihr, das sollt ihr natürlich auch gerne unter dieser Episode. Es war ja ein kontroverses Rennen, es gab wirklich eine Menge Szenen, über die man diskutieren kann. Tut das gerne. Wir freuen uns drüber und wenn ihr total geil drauf seid, denkt ihr vielleicht mal über eine Kanalmitgliedschaft nach. Auch da haben wir schon einige, die das machen. Wir haben da schöne Boni für euch, aber klickt einfach mal auf Mitglied werden, da erzählen wir euch alles. Darum soll es gar nicht weiter gehen hier. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Im Rennen gab es ja auch noch andere Geschichten. Wie wär's denn mit George Russell und Mercedes zum Beispiel?
Ja, George Russell und Mercedes haben wahrscheinlich wie die knapp 90% bei uns gedacht, dass es eben nicht besser war als früher und vielleicht sogar mies und chaotisch und unübersichtlich. Also Russell hat es dann irgendwann einfach die Schnauze gestrichen voll gehabt und hat sich dann gedacht, was manche von uns vielleicht auf der PlayStation auch ganz geil gemacht haben, weil ich kann mich noch erinnern, bei Formel 1 97 habe ich das immer gemacht, vor allem wenn ich gerne auf hoher Schwierigkeitsgrad gefahren bin, dann habe ich nämlich in der Hafenschikane abgekürzt. Ich bin auch in Hockenheim, wenn ihr das Spiel kennt, da konnte man auch immer super auf dem alten Hockenheimring dann die Schikanen einfach durchbrettern, das war völlig unrealistisch, aber das ging und damit hat man dann einfach sowas von dermaßen leichtes Spiel gehabt, egal wie schwierig das Ganze dann war. Ja, aber George Russell hat da wahrscheinlich sich inspirieren lassen. Er ist dann nämlich irgendwann, nachdem er gefühlte 1000 Runden dahinter, war es jetzt Albon oder Sainz? Ich weiß schon gar nicht mehr. Einer der Williams auf jeden Fall.
Es waren beide Williams in abwechselnder Formation. Ja.
Aber wen er wieder kassiert hat, ja genau. Also auf jeden Fall in der Hafenschikane abgekürzt, hat dann als erstes noch so getan, als ob die Bremsen, aber es war dann schon sehr schlecht geschauspielert, auch so am Funk, so, oh ja, meine Bremsen und dann haben sie ihn auch gefragt, so, gib die Position lieber mal zurück und dann hat er gemeint, nee, ich nehme die Zeitstrafe in Kauf und hat dann anscheinend gar nicht damit gerechnet, dass er eben eine Drive-Thru-Penalty auch noch kriegen kann, was dann ja der Fall war. Da haben sich dann die Rennkommissare nicht auf der Nase rumtanzen lassen und kann ich aber auch total verstehen, ganz ehrlich, das geht einem so auf die Nerven, wenn man genau weiß, der vor einem, der fährt drei, vier, fünf Sekunden langsamer, als es eigentlich sein könnte oder als er kann. Und man kann nichts dagegen machen, weil es gibt einfach keine Überholmöglichkeit. Und hätte ja auch klappen können. Hat's nicht, auch zu Recht nicht, weil das wäre dann einfach komplett ausgeufert. Denn wenn sie das hätten durchgehen lassen, wäre schon gedacht, dann machen das gleich alle und am Ende gibt es dann noch einen Crash. Also das musste man unterbinden. Aber es zeigt halt auch, über die Regulierung, über die Boxenstopp-Anzahl, die funktioniert einfach nicht. Also das kann unmöglich die Lösung in der Zukunft sein. War eine nette Idee, aber ist aus meiner Sicht auch absolut gescheitert. Und so sieht es ja dann auch Carlos Sainz, einer der, die das Jahr ja auch umgesetzt haben, diese strategische Vorgabe, von in dem Fall von Williams, da das Feld auszubremsen und dem Teamkollegen dann seine Boxenstops zu ermöglichen. Der hat dann selber Folgendes gesagt. Es zeigt, dass die Zwei-Stopp-Kriege sozusagen nichts verändert hat. Ich bin wahnsinnig enttäuscht mit diesem Rennen oder von diesem Rennen und auch vom Sport. Also er macht das ganz große Fass aus, vom Sport im Ganzen. Er hat gesagt, die Leute haben das Rennen manipuliert, die Resultate wurden manipuliert. Und da kann man jetzt natürlich ein bisschen interpretieren, ob er da jetzt eigentlich das Regelwerk meint, das dann im Prinzip die Manipulation offen gelassen hat oder dann eben dann auch teilweise sein eigenes Team oder eben die Racing Bulls, die damit angefangen haben. Fakt ist auf jeden Fall, man kann es jetzt nicht Manipulation nennen, also ich weiß schon, wie er es gemeint hat, dass es im Prinzip sich wie eine Manipulation anfühlt, aber das war ja im Sinne des Regelwerks, ne? Also es ist jetzt da nichts Regelwidriges abgelaufen, es gibt da dementsprechend auch keine Strafen, aber klar ist auch, die Art und Weise, wie man das angegangen ist, die ist krachend gescheitert und das darf nächstes Jahr nicht nochmal so laufen, weil das ist schon ein bisschen eine Farce. Dann würde ich auch sagen, lieber so wie das Jahr davor, ist dann halt wieder langweiliger, aber dann ist es auch irgendwie Quatsch. Also wie gesagt, beste Lösung wäre irgendwo einen Überholpunkt zu schaffen, ein bisschen die Streckenführung zu ändern oder es halt zu akzeptieren. Will Monaco, haben wir ja in der Vorschau auch gesagt, eigentlich auch weiterhin im Rennkalender sehen. Es gehört für mich dazu. Aber ja, man sollte da irgendwie auf den grünen Zweig kommen.
Ja, wenn Carlos Sainz von Manipulation spricht, ist das natürlich schon ein starkes Stück insgesamt. Aber es ist halt auch ein riesiger Graubereich. Ja, wo fängt Manipulation auf? Wo fängt Manipulation an und wo hört sie auf? Carlos Sainz und Alex Albon haben ja in Saudi-Arabien zum Beispiel auch gewissermaßen das Rennen manipuliert, indem sie sich da gegenseitig DRS gegeben haben, um sich gegen Isaac Hadjar damals zu verteidigen. Ja. Ist das auch schon Manipulation? Ja, natürlich. Jeder, der sich
sieht halt spektakulärer aus, ne? Weil da sind die Geschwindigkeiten deutlich höher. Ja, dann hat man das Gefühl, dass Hadjar, wenn er sich ein bisschen mehr Mühe gibt, vielleicht auch wirklich vorbeikommen kann. Und man weiß irgendwie so, okay, die zwei, das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Die zwei mussten da beide am Limit operieren, damit sie irgendwie vor Hadjar bleiben, weil die genau gewusst haben, der ist eigentlich schneller als wir. So, in Monaco war es jetzt andersrum. Da ist jeder unter seinen Möglichkeiten geblieben und das ist halt das, was einen extrem frustriert.
Ja, aber das ist ja nicht unbedingt leichter. Ne? Also auch
das langsam muss es ja nicht fahren, sein. Genau, klar.
Man muss ja auch langsam fahren können. Das hat auch Liam Lawson dann gesagt. Also es fiel ihm schon schwer, so langsam zu fahren und sich aber nicht überholen zu lassen. Also das muss man erstmal hinkriegen. Er muss ja wirklich massiv abbremsen, damit eben sein Teamkollege eine Lücke rausfahren kann, die groß genug ist, darf aber seinerseits keine Lücke links oder rechts lassen, um sich da überholen zu lassen. Also es ist schon auch am Limit und es ist auch schwer. Es ist halt anders schwer, ja. Und es ist eine andere Form von Manipulation, sage ich jetzt mal hier in Anführungsstrichen. Letztendlich ist ja jedes Verteidigungsmanöver eine Manipulation, weil wenn der hinter dir fährt, schneller ist und du lässt ihn nicht vorbei, manipulierst du dadurch ja auch das Rennergebnis, ne? Also es ist schon schwer, finde ich, das so in Worte zu fassen und auszudrücken. Ich denke, uns ist klar, was er gemeint hat. Ja, es war eine künstliche Einbremsung da und das hat ihm nicht gefallen. Das hat uns allen nicht gefallen, da sind wir uns ja auf jeden Fall einig. Aber ich finde, es war jetzt nicht mehr oder weniger Manipulation als viele andere Sachen, die wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben. Auf jeden Fall war es ihm peinlich, es war Alex Albon peinlich, es war auch James Vowles peinlich, der hat sich ja während des Rennens schon bei Toto Wolff entschuldigt, so ey, sorry, wir müssen das machen, sonst landen wir am Ende des Feldes, und Toto Wolff hat dann auch nur geantwortet, so ja, ich weiß, also er hätte es natürlich genauso gemacht, das hat Toto Wolff nach dem Rennen dann auch bestätigt, also die Schuld sieht er da weder bei James Vowles noch bei den Racing Bulls noch bei sonst wem, es ist halt so durch die Umstände bedingt, dass diese Taktiken zum Erfolg führen halt, ne? Und wenn diese Taktiken zum Erfolg führen, dann macht man sie halt. Und es ist ja sowohl für Williams als auch für die Racing Bulls aufgegangen. Beide Teams haben doppelt gepunktet. Ja. Tolles Ergebnis auch für Liam Lawson. Endlich die ersten Punkte dieses Jahr. Isaac Hadjar war ohnehin schon super dabei die ganze Zeit. Der Einzige, der da ein bisschen rausfällt, aber das heben wir uns, glaube ich, für die Fahrernoten auf. Esteban Ocon hat's ohne die Hilfe eines Teamkollegen geschafft, auch vorne reinzufahren. Platz 7 im Haas ist wahrscheinlich sogar eine der besseren Leistungen, die wir da in Monaco gesehen haben. Aber wie gesagt, dazu mehr auf jeden Fall in unseren Fahrernoten. Darum soll es gar nicht jetzt hier gehen.
Ja, es war schon auf jeden Fall eine super Leistung von Ocon. Da bin ich auch, freue mich schon auf die Fahrernoten dementsprechend. Aber der Punkt ist einfach der, wir schauen ja alle Formel 1, weil wir im Prinzip die besten Fahrer der Welt in den besten Teams wetteifern sehen wollen. Jeder versucht, das Maximum rauszuholen. Und in dem Rennen war es halt so, dass du gesehen hast, die Leute haben positionstechnisch das Maximum rausholen wollen und haben das auch dann mit teilweise eben den Mitteln, die man im Rahmen des Regelwerks jetzt eben speziell in Monaco in diesen besonderen Umständen einsetzen konnte, auch gut gemacht. Also da gar kein Vorwurf an die Racing Bulls und an Williams, das hat das Regelwerk hergegeben. Aber sie sind dann halt einfach langsam gefahren und haben den Erfolg dadurch gesichert, dass sie so langsam, wie es nur irgendwie geht, gefahren sind. Und das ist halt nicht das, was wir als Zuschauer gerne sehen wollen, weil das ist ein Sport, der definiert sich eben nicht darüber, dass man so langsam wie möglich fährt, sondern so schnell wie möglich. Das hat ja auch ganz offensichtlich den beteiligten Fahrern, den unmittelbar Beteiligten, aber auch allen anderen, wie zum Beispiel Max Verstappen, auch überhaupt nicht gefallen. Da hat keiner irgendwie gesagt, dass ihm das Spaß gemacht hat. Und dementsprechend, also das kann nicht im Sinne des Sports sein und da muss man sich dann eben als Regelhüter dann einen anderen Kniff einfallen lassen für nächstes Jahr. Also ich bin gespannt, wie sie es lösen werden. Vielleicht habt ihr ja irgendwie eine coole Idee. Lasst es uns doch gerne wissen in den Kommentaren. Kevo hat ja schon super Input gegeben, alle möglichen Experten, ihr habt sicherlich auch eure Meinung dazu. Lasst uns da gerne diskutieren, da freuen wir uns immer extrem drum. Und dann würde ich nochmal sagen, das Highlight, was ja auch Kevo vorhin schon gesagt hat, ist ja eigentlich bei Monaco auch oft der Samstag. Das war es auch schon immer, hat er völlig richtig gesagt, selbst in den 90ern, als die Autos noch kleiner waren, war der Samstag ein besonderer Thrill im Vergleich zu anderen Rennwochenenden, denn es hat halt einfach viel ausgemacht dann eben für den Ausgang des Rennens, wenn du vorne gelandet bist und da gestartet bist, den Start gut hingekriegt hast und dann keinen Fehler im Rennen gemacht hast. Das sind halt so die Dinger. Jeder Fehler wird bestraft. Es war immer der Thrill bei Monaco. Ist auch nicht mehr ganz so wie früher, weil alles,
die machen einfach keine Fehler mehr.
Niveau ist auch einfach größer geworden. Du hast halt kein Matzepin mehr irgendwie dabei, selbst ein Lance Stroll, der macht halt vergleichsweise wenige Fehler im Vergleich zu dem ein oder anderen Paradiesvogel der vergangenen Jahrzehnte. Und dann ist es halt so. Aber dann schauen wir doch mal, weil es wurde ja eine Rekordrunde nach der anderen rausgeballert in der Qualifikation. Am Ende war es dann Norris, der sich eben nicht nur die Pole, sondern auch den die Rekordrunde auf der Strecke geholt hat. Und
unter 70 Sekunden.
Wahnsinn eigentlich, ja. Also da war eine 1:09 am Ende dagestanden. Das war schon stark. Und beide Racing Bulls in den Top 10 darf man auch nicht unterschlagen. Hadjar auf 6 und Lawson auf 9. Und das ist erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht für Liam Lawson, der ja wirklich durch ein langes Tal der Tränen jetzt gegangen ist bisher in der Saison. Ja. Und Isaac Hadjar, der ist einfach beständig am Abliefern. Das ist Wahnsinn, wie konstant der ist. Nicht nur in der Quali, sondern auch im Rennen. Also wirklich bockstark. Und
dabei hat er noch in den freien Trainings ein oder sogar zwei Unfälle gehabt. Oder hat auf jeden Fall die Mauer geküsst und das Auto auch beschädigt.
Ja, aber weißt du was? Ab dem Quali lief's. Ich glaube 2010 war es. War es 2010 oder 12? Auf jeden Fall, als Michael Schumacher Mercedes saß. Da hat er nämlich auch als er seine letzte Pole eingefahren 12. hat und das 12, ne? Ja, dann war das in Monaco. Da hat er nämlich auch sich ein paar Frontflügel kaputt gemacht. Die wurden dann über Nacht dann sogar noch nach England geschickt und
geflickt.
Geflickt und wieder zurück und dann hat er aber nichts mehr irgendwie zu Bruch gehen lassen. Aber das war dann im Prinzip absichtlich übers Limit gehen, genau zu sehen, okay, wo kann ich, wie weit raus und hat dann das Limit halt ein paar Mal überschritten und dann, als er das aber ausgelotet hatte, hat er zugeschlagen und jetzt würde ich nicht das ganz große Fass aufmachen, aber es hat mich schon so ein bisschen dran erinnert, also Hadjar hat ja danach keinen Fehler mehr gemacht und das war schon irgendwie auch stark, also sicherlich jetzt ein bisschen unzulässig der Vergleich, aber ja, vielleicht auch nicht, vielleicht reden wir in ein paar Jahren von Hadjar als dem neuen Superstar, würde mich immer wundern, er hat viele Anlagen. Ja, Mercedes würde sich freuen, aktuell so einen Schumacher in der Pole Form irgendwie zu haben. Hat dieses Mal aber ja nicht deswegen gereicht, weil, oder das nicht deswegen nicht gereicht, weil Russell oder Antonelli so schlecht sind, sondern weil einfach das Gesamtpaket einfach nicht gut funktioniert hat. Und man generell ein bisschen unglücklich war dieses Wochenende. Also
war Elektronikdefekt bei Russell, ne?
Ja.
Das war dann schon blöd. Er wäre auf jeden Fall sonst viel weiter vorne gestanden, natürlich.
Ja. Zum Beispiel Frage. Auch Hamilton, der wäre auch weiter vorne gestanden. Der hat es ja in der Quali auch super gut gemacht. Hat dann am Ende eine Gridstrafe mit 3 Plätzen Versetzung nach hinten, weil er eben auch unabsichtlich Verstappen behindert hat, weil sein Team ihm da nicht... Ja,
Kommunikationsfehler, ne, mit seinem Renningenieur.
Ja. Tja, Stroll dann auch und Behrmann ist sogar um 10 Plätze nach hinten versetzt worden. Also es gab schon einige Gridstrafen auch und deswegen war der Samstag dann auch so, ja, der eigentliche Thriller.
Turbulent.
Ja.
Ja, das hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Keine Frage, es ist immer toll, die Autos da am Limit zu sehen. Gerade die Hafenschikane finde ich ja wirklich seit Jahren spektakulär. Dieser Kamerawinkel von vorne und die Autos kommen auf dich zu und oh, zack, links, rechts. Es ist unfassbar, wie schnell die sind. Und wir wissen ja auch selber, ne, vom Kartfahren, wenn man daneben steht, wirkt das alles unfassbar langsamer. Wenn man selber drin sitzt, ist das viel, viel schneller. Also ja, ich mag mir überhaupt nicht ausmalen, wie hart sich das anfühlen muss, dann so ein Formel-1-Auto durchzuballern. Ja. Irre, komplett irre.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Und vor allem, die ist zwar ziemlich langsam, aber halt so extrem dann auf der nächsten Seite. Und man kommt da dann mit Höchstgeschwindigkeit an. Also auch wenn ich den Vorschlag von Kevo auch interessant...
Ich meine gar nicht die Hafenschikane übrigens, sorry. Ich meinte die Schwimmbadschikane. Die ist nämlich sauschnell. Also Tabakkurve und dann zack, zack.
Ah, die meinst Schwimmbad. Du, okay, ja.
Die richtig schnell,
okay,
meine ich.
Okay, ja.
Ja, die also, Hafenschikane ist langsam, das stimmt.
Gehören für mich aber beide auch dazu und die Hafenschikane hat ja Kevo angesprochen und ich finde zwar seinen Vorschlag sehr interessant und auch wirklich überlegenswert, aber für mich persönlich, Monaco ist eigentlich jeder Streckenteil was Besonderes, aber Tunnel und Hafenschikane sind für mich eigentlich unantastbar und da würde ich eher persönlich begrüßen, dass man irgendwie noch irgendwo anders eine alternative Route mit einer langen Geraden findet. Bin jetzt kein Ortskundiger, der da irgendwie
schwer.
Einen Vorschlag
das
bringen
ist
kann,
wahnsinnig
aber
schwer.
Das, die ganze Stadt ist ja so gebaut, dass du das eigentlich wirklich, wie du gerade sagst, auch kaum umsetzen kannst. Also schauen wir mal, vielleicht fällt ein paar klugen Köpfen mir was ein. Peter Thiel, lass dir mal was einfallen, ja.
Oh Gott.
Du bist ja sowieso die ganze Zeit am...
Peter Thiel als kluger Kopf hier, nicht schlecht.
Ja. Ah nee, Thielke meine ich natürlich, ne? Peter Thiel.
Hermann Thielke, nicht
Hermann Peter. Hermann Thielke, ja. Thielke, nicht
ganz,
Thiel und ja, Hermann und nicht Peter,
Geschichte.
Ja. Ich weiß jetzt, ja. Freudscher Versprecher nennt man sowas, glaube ich, ja.
Nicht schlecht. Dann lass uns mal einen Deckel drauf machen. Wir haben, glaube ich, ausführlich gesprochen über die Farce von Monaco. Sagt ihr uns gerne, wie ihr es gesehen habt, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Wir diskutieren sehr gerne mit euch. Abschließend zu diesem Monaco-Wochenende gibt es in Kürze, wahrscheinlich schon morgen, wenn ihr das hier taufrisch seht, unsere Fahrernoten. Damit machen wir dann auch einen Deckel auf Monaco und widmen uns dann endgültig dem letzten Rennen des Tripleheaders in Europa. Ja, der Spanien Grand Prix, Barcelona steht an. Da machen wir eine schöne Vorschau für euch. Wenn ihr Kanalmitglied seid übrigens, dann kriegt ihr die Tage nämlich auch wieder unsere exklusive Episode für die Kanalmitglieder. Dort beantworten wir nämlich eure Fragen. Die könnt ihr uns dann mittels Formular stellen. Das macht auch immer Spaß. Also vielleicht jetzt noch zuschlagen. Dann könnt ihr diesen Monat schon dabei sein. Gerne aber auch später, wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr bis hierhin gehört habt. Eure Zeit ist unendlich kostbar. Danke dafür. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode, oder?
So sieht's aus. Macht's
ciao,
gut.
Ciao, ciao.